Im Interview der Woche spreche ich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eine von wenigen Politikerinnen in der FDP, dafür wohl die bekannteste. Sie ist Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des Bundestags, noch muss man sagen, denn sie ist auch Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai. In dieser Woche hat sie ihre Kampagne vorgestellt. Es gibt also viel zu besprechen und ich bin sehr gespannt, wie lange es uns gelingt, um das T-Wort, T wie Taurus, herumzukommen. Willkommen, Frau Strack-Zimmermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Strack-Zimmermann, rund 7 Jahre lang waren Sie jetzt Abgeordnete im Bundestag. Im Sommer ist dann Schluss, dann geht's ab nach Brüssel. Wen oder was werden Sie denn in Berlin am meisten vermissen?
Och, ich werde ganz viel vermissen. Ich bin natürlich nicht ganz weg. Ich bin ja im Präsidium der FDP, werde also mindestens einmal im Monat auch in Berlin sein. So gesehen bin ich jetzt nicht völlig verschwunden. Ich bin wahnsinnig gerne hier, der Bundestag ist spannend. Also insofern werde ich einiges vermissen, aber es kommt ja auch was Neues auf mich zu.
Sie sind keine typische Berufspolitikerin, sondern eine Spätansteigerin. Sie wollten mal ursprünglich Journalistin werden, haben dann 20 Jahre lang in einem Kinderbuchverlag gearbeitet und jetzt machen Sie Europawahlkampf mit dem Namen Eurofighterin. Wachen Sie manchmal noch morgens auf und denken, was aus mir geworden ist?
Ja, weniger, wenn ich morgens aufwache, als wenn ich abends sehr spät ins Bett gehe und so gerade in der Phase bin, wo man froh ist, wenn die Beine oben liegen. Ja, das ist natürlich alles etwas Bizarres, auch aufgrund der geopolitischen Lage, aufgrund der Gefahr, aufgrund dessen, was gerade passiert, Krieg mitten in Europa. Ja, das ist schon manchmal ungewöhnlich und ich glaube auch für meine Familie, die reiben sich, glaube ich, auch häufiger die Augen und Ohren und denken, du liebes bisschen, was passiert gerade?
Sie sagten, wenn Sie spät ins Bett gehen, ich könnte mir vorstellen, Sie sind omnipräsent in den Medien. Kommen Sie überhaupt zu ausreichend Schlaf? Sind Sie nicht manchmal müde?
Ja, ich bemühe mich, zeitig ins Bett zu gehen, das heißt vor Mitternacht. Bin relativ diszipliniert, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Und insofern glaube ich, bin ich zwar manchmal müde und ich merke, ach, so eine Tüte Schlaf mehr würde hilfreich sein, aber ich habe keinen dicken Kopf. Und insofern, ich glaube, das hilft, wenn man da einigermaßen diszipliniert durchgeht.
Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, in diesem Wahlkampf heißen Sie auch Eurofighterin. Das ist einer der Slogans, mit denen Sie werben. In einem anderen Wahlkampf 2020, da nannten Sie sich mal Silberrückin. Und ich frage mich, wie viel Humor braucht man in der Politik?
Ganz viel. Also die Silberrückin, das hat sich so ergeben, weil das einige verstanden haben, andere nicht. Und das war toll, weil das polarisierte. Denn der Silberrücken ist der männliche Gorilla und immer der Chef der Sippe. Und die Idee hatte ein Werber mit der Silberrückin. Und die lustige Geschichte ist, ich habe seinerzeit einen Neugriechischlehrer gehabt und der besser deutsche Grammatik kann als irgendjemand anders. Und der suchte diesen Begriff und rief mich dann an und sagte, er könne ihn nicht finden. Da musste ich ihm erklären, dass es die Silberrücken in der Natur gar nicht gibt. Das war der Gag. Und das eben mit meinen Haaren. Ich habe mit dem Begriff dann schützen lassen, die Silberrücken, weil ich dachte, man weiß ja nie, wofür man es noch braucht. So. Also ich finde, man braucht Humor. Und es empfiehlt sich, nicht nur über andere zu lachen, sondern auch über sich selbst. Ich glaube, dass ich das kann und das ist einfach auch ein bisschen meiner rheinischen Frohnatur geschuldet und auch meinem Elternhaus. Wir haben sehr viel gelacht, weil es selbst in der größten Ernsthaftigkeit gibt es eigentlich auch Momente, die einfach komisch sind, also komisch im witzigen Sinne. Und das sollte man auch behalten und ich finde, man darf auch über sich selbst lachen, weil es gibt ja auch Momente, wo man sich selbst dann sagt, mein Gott, wie sahst du da aus, wie warst du drauf, so wie das halt so ist.
Vielleicht nicht ganz so lustig, fanden es Ihre Eltern wahrscheinlich, es war eine CDU-Familie, aus der Sie kommen, dass Sie in die FDP angetreten sind.
Ja, meine Eltern, damals die Frauenunion, hat mich sehr umworben. Ich habe das aber nie gewollt. Mir war das Bild in den 70er, 80er Jahren der CDU und zum Teil auch noch heute für eine aufgeklärte, moderne Frau war das einfach nicht meine Welt. Ich bin dann mit Anfang 30 in die FDP eingetreten und räume ein, dass ich 4 Wochen lang, ich muss dazu sagen, ich war seinerzeit bereits verheiratet, hatte 2 von 3 Kindern, also drückte nicht mehr die Schulbank. Und doch habe ich 4 Wochen gewartet, um es dann meinen Eltern mal so am Rande zu erzählen. Und das war wieder so eine Situation, die eigentlich lustig ist, weil man eben immer Kind ist, auch wenn man eigentlich erwachsen ist.
humorvoll sein in der Politik ist das eine. Das andere ist hartnäckig, resolut und aber gleichzeitig auch umstritten zu sein. Und das sind Sie. Für Ihre vehemente Haltung in Sachen Waffenlieferung an die Ukraine sind Sie auch in die Kritik geraten. Der außenpolitische Chefberater des Kanzlers hat mal gesagt, ich zitiere, die Alte nervt.
Boah, die Alte nervt.
Ist man so oder lernt man das mit der Zeit, so zu werden?
Also es kommt auf die Themen drauf an. Ich mache ja schon lange Politik, wenngleich erst seit 7 Jahren, wenn Sie so wollen, vollberuflich. Ich war 24 Jahre im Rat der Stadt Düsseldorf, beziehungsweise in der Kommunalpolitik. Und da gibt es natürlich extrem viel Kompromisse, die man schließt. Eigentlich jeden Tag. Ich glaube, es geht darum, wenn es wirklich um etwas Wertegebundenes geht. Und wenn Russland die Ukraine angreift und ich finde, da gibt es nicht ein bisschen schwanger. Da ist man entweder auf der Seite der Ukraine oder man ist auf der Seite Russlands und da relativiert man auch nichts. Und da kann ich sehr energisch sein und das bin ich dann auch vor allen Dingen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ich finde, dass Opfer zu Tätern stigmatisiert werden, das finde ich sehr bizarr. Das kenne ich aus der Kommunalpolitik und da bin ich dann auch vehement. Und natürlich weiß ich, dass ich polarisiere und dass ich will das eigentlich nicht. Ich weiß aber auch, everybody's darling is everybody's deb. Also entweder sie stehen für etwas politisch oder sie lassen es. Zu glauben, man könne sich so durchlavieren, dem einen oder anderen mag es gelingen, weil man im Grunde für alle toll ist, ich glaube nicht daran. Und ich finde, Politik erzeugt Reibung und das finde ich eigentlich auch in Ordnung, dass ich da viele Leute haben, die kriegen die Krise. Ich kenne aber auch viele Leute, die finden das gut.
Ja, so. Das stimmt. Also ganz interessant ist, dass Sie es ja trotzdem schaffen, sehr beliebt zu sein bei vielen Wählern und zwar auch bei solchen, die überhaupt nicht die FDP wählen wollen und die Sie trotzdem ziemlich gut finden. Was haben Sie, was andere in der FDP nicht haben?
Er hat nichts mit der FDP zu tun. Schauen Sie, Boris Pistorius, Verteidigungsminister, seit einem Jahr, der sich ausschließlich mit Krieg beschäftigt, ist der beliebteste Politiker in Deutschland. Und das konsequent seit einem Jahr. Und das hat eben nichts was mit dem Thema zu tun, sondern mit der Deutlichkeit, mit der man Dinge erklärt und auch Stellung bezieht. Ich glaube, dass die Leute es leid sind, wenn man immer so nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Also so ein bisschen man so ins Leere greift.
Aber ist das dann das Problem der FDP?
Nein, das ist nicht das Problem der FDP. Ich will da gar nicht ablenken. Ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem in der Politik. Schauen Sie, wir machen heute Politik im Gegensatz zu denen, die das vor 20, 30 Jahren gemacht haben oder vor 10 Jahren und haben eine soziale Netzwerkwelt um uns herum. Mit aller Brutalität. Also wenn man sich früher über jemand geärgert hat, hat man einen Brief geschrieben. Da musste man auch noch einen richtigen Umschlag finden. Da musste man noch eine Briefmarke draufkleben und dann noch ganz entsetzlich sich zum Briefkasten schleppen. Und während dieses Vorgangs war oft im Grunde genommen die Wut und der Ärger schon weg und hat den Brief dann doch in die Tonne geworfen. Heute schreiben die Leute was, entern und es ist manchmal sogar millionenfach wird es verbreitet. Das heißt, der Druck auf Politik ist heute ein völlig anderer, als er früher war. Und glaube ich, umso wichtiger ist es, Menschen Orientierung zu geben. Ich muss fairerweise sagen, ich bin gerade 66 geworden und ich kann natürlich etwas freier aufspielen, weil Sie haben natürlich auch eine Resonanz in der eigenen Partei. Es werden wieder Listen aufgestellt. Man würde das gerne ein paar Jahre weitermachen. Und da fällt es vielen schwer, dann doch so dezidiert zu sein. Und das ist kein Thema der Freien Demokraten. Das finden Sie in der CDU, in der SPD. Bei den Grünen finden Sie das genauso.
Das mag sein, aber es ist die FDP, die gerade in den Umfragen bei um die 5% rumdümpelt. Und wenn jetzt wieder Bundestagswahlen wären, anstehen würden in diesem Jahr, müsste man sich Sorgen machen, wieder in den Bundestag zu kommen. Das muss Sie ja auch beunruhigen.
Also wir werden selbstverständlich wieder in den Bundestag kommen, da bin ich sicher. Wir haben jetzt noch 19 Monate, unsere Politik zu erklären. Und da rede ich jetzt nicht einfach nach dem Motto, so das Pfeifen im Walde, sondern ich bin zutiefst überzeugt. Ja, ich hätte lieber 14% als 5%, das ist in der Tat so. Aber wir werden eben erklären müssen, dass wir in einer Konstellation sind, die ist nicht einfach für alle Beteiligten und dass die Themen, die für uns von hoher Relevanz sind und von denen wir auch glauben, dass sie auch für die Relevanz von Deutschland ist, da werden wir eben das erklären. Und es geht nicht um das Empfinden von Frau Strack-Zimmermann oder Herrn Lindner oder Herrn Kubicki oder wem auch immer. Es geht wirklich um die Bundesrepublik. Und ich finde, wir müssen aufpassen, alle, die wir in der Politik sind, Mandate haben, das Ego muss dann enden, wenn es um etwas geht, was viel größer ist. Und wir sind alle gewählt worden von Bürgerinnen und Bürgern, damit wir in der Phase, in der wir da sind, auch was für dieses Land tun. Und deswegen gehöre ich nicht zu denen, die da immer Wunden lecken und jeden Tag in Umfragen sich bewegen, sondern...
Aber
ich glaube, das ist wichtig, weil das ist so eine Ego-Kiste und das geht nicht. Und das, da Leute, darf ich das so salopp sagen, haben die Leute auch keinen Bock drauf.
Interessant finde ich aber, dass Sie jetzt in der Zeit Ihre Kandidatur erklärt haben, in der die Zahlen so schlecht sind für die FDP und wo die Ampel sich auch durchaus schwer tut, anzukommen und gute Politik zu machen oder zumindest die Politik, die sie macht, gut zu verkaufen. Es wirkt so ein bisschen, als verlassen Sie das sinkende Schiff Berlin und machen da einen cleveren Move und gehen dann nach Brüssel, wenn es unsicher wird.
Also wer mich kennt, weiß ich, dass ich A, so nicht arbeite. B, ist diese Entscheidung gereift, nicht von jetzt auf gleich nach dem Motto, oh, da ist eine schlechte Umfrage, sondern sie ist gereift, weil ich gerade als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses extrem viel mit der internationalen Gemeinschaft zu tun habe. Verteidigungsausschüsse, Verteidigungsminister, Außenministerinnen, also das ganze Tableau. Und ich registriere einfach auch fachlich, dass all das, was gerade uns herausfordert, nur gemeinsam mit der EU gemacht werden kann. Das ist für mich eine inhaltliche Spannung. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh, jetzt kommt der Gegenwind, von dem man ja weiß, dass er das den Charakter stellt, sondern im Gegenteil. Gerade dann, wenn man merkt, dass die Zeit schwerer ist, ist eben jeder von uns auch aufgefordert und da kann sich keiner vom Acker machen. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich noch nie geflohen bin vor Herausforderungen.
Fliehen vielleicht dann nicht, aber Sie kennen ja den bekannten Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Der bezieht sich darauf, dass man die EU, das EU-Parlament, lange als Abstellgleis genutzt hat für unleidige ältere Politiker. Und jetzt haben wir es ja schon angesprochen, dass sie durchaus kritisch gesehen werden und, wie Sie eben selbst sagten, 66 Jahre alt geworden sind. Höchste Zeit also für Brüssel?
Also, dass, wenn man in Brüssel die Geschichte des Europäischen Parlaments sieht, gab es mit Sicherheit solche Jahre. Wenn Sie die Bedeutung der Europäischen Union heute sehen, 55% aller Gesetze kommen aus Brüssel. Und wenn Sie auch ins Parlament schauen, da sind ganz viele richtig junge Leute. Also wenn Sie da mal, setzen Sie sich da nur mal in den Café im Europäischen Parlament, da wimmelt es von jungen Menschen, übrigens auch Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus 27 Nationen. Das hat mit Opa nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt natürlich der Karlauer. Ich bin ja auch kein Opa, sondern eine Oma. Und insofern, nein, Sie können davon ausgehen, dass alles, was ich mache, ich mit den Kolleginnen und Kollegen abspreche, dass wir uns Gedanken machen, was macht Sinn. Und die Idee mit Brüssel ist ja im Grunde dann erst aufgeploppt, auch bei mir und in meinem Umfeld, weil Nicola Beer, die bisherige Spitzenkandidatin der FDP fürs Europaparlament, gewechselt ist in die zur Europäischen Investitionsbank, da ist sie Vizepräsidentin, und da erst diese Option war, sozusagen diesen Platz zu übernehmen. Und das war jetzt keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern schon sehr wohl überlegt.
Jetzt haben Sie gerade schon den Karlauer Oma in Europa angesprochen. Es gibt ein neues Wahlplakat, das diese Woche vorgestellt wurde. Oma Courage. Also in Anlehnung an diesen Spruch. Aber allerdings kann man da auch was anderes drin lesen. Anspielung an Mutter Courage, dem Drama von Bertolt Brecht. Da geht es um eine Mutter, die im 30-jährigen Krieg als Händlerin über die Schlachtfelder Europas zieht und damit Geld verdient als Händlerin und vom Krieg profitiert. Und manch einer sieht darin jetzt die These bestätigt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Kriegstreiberin. War das nicht ganz durchdacht?
Doch, das ist durchdacht. Also, das sind zwei Begriffe, Oma in Anlehnung an Opa, das, was wir gerade hatten. Und dass ich behaupte, dass ich, nennen Sie es Courage oder mutig, aber Oma mutig wäre ja vielleicht auch blöd gewesen. Dieser Versuch derer, die mir das Leben nicht leicht machen wollen, um es mal liebevoll auszudrücken, jetzt in der Kiste von Bertolt Brecht nach Mutter Courage zu suchen, das ist so durchsichtig und so intellektuell und eine Debatte in der Berliner Blase. Ich will keinem Zuhörer, keiner Zuhörerin zu nahe treten, aber die meisten Menschen in Deutschland haben überhaupt nicht diesen Move, diesen Hintergedanken. Denn in der Tat, Mutter Courage, ich habe ja neben Publizistik, Politik auch Germanistik studiert, ich kenne die Werke Bertolt Brechts, sondern es ist ein Begriff, um klarzumachen, ich bin eine Großmutter, ich bin eine Oma und ich habe Enkelkinder und trotzdem gehe ich von außen betrachtet, so hoffe ich doch, dass das die anderen auch sehen, couragiert, da durch.
Und also Sie haben überhaupt nicht an Bertolt Brecht gedacht, als dieser Titel aufkam?
Nein, überhaupt nicht. Also das war, der Move war ja ein völlig anderer. Also diese Bewegung war ja heraus, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Und so ist dieser Gedanke entstanden. Und dass sich jetzt die Linke dahinstellt, komm Leute, das sind doch alles die sich jetzt daran hochziehen, die mich A nie wählen würden, die mich als Kriegstreiberin bezeichnen, sogar laut und öffentlich. Und zwar in einer Form, wo man sich Gedanken machen muss, ob man sie nicht mal anzeigt wegen Rufschädigung. Als Lobbyistin, Waffenlobbyistin und so dieses ganze Programm. Ich kenne das ja, aber das ficht mich nicht an. Und wie gesagt, diese intellektuelle Diskussion von Literaten, nicht von allen übrigens, die stecke ich weg.
Das Interview der Woche mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Es gab noch einen anderen Titel oder einen anderen Namen, den Sie bekommen haben von der Tageszeitung Taz. Die nannte Sie mal Panzertante mit Haarhelm. Das klingt gemein, aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, sind Sie eine Frau, sehr resolut. Ihre Worte klingen manchmal wie ein Befehl, Kleidungsstil nüchtern wie eine Uniform. Wird man so, weil man Verteidigungspolitik macht oder macht man Verteidigungspolitik, weil man so, nein, so ist?
Weder noch. Also ich fand diese Aussage übrigens sehr lustig. Wir haben mal diese ganzen Einordnungen und Sprüche haben wir mal gesammelt. Da sind wirklich journalistisch ein paar Delikatessen dabei. Ich finde es lustig und es gibt ja jetzt inzwischen auch eine Puppe bei der Augsburger Puppenkiste, die mich rekonstruiert hat. Nicht nur mich, auch andere Politikerinnen und Politiker. Sarah Wagenknecht hat, glaube ich, einen russischen Pelz an und ich natürlich eine Uniform in Flecktarn. Ich finde sowas, sehen Sie, jetzt sind wir beim Humor. Ich finde sowas wahnsinnig lustig. Ich war mir gar nicht klar, dass die Augsburger Puppenkiste so politisch übrigens ist. Nein, ich finde das, wird man so, nein, also wenn Sie mich jetzt optisch sehen, ich habe kurze Haare, relativ lange, also relativ lang schon kurze Haare. Ich hatte als junge Frau lange Haare, weil ich sehr früh grau geworden bin. Und ich bin ja nicht mehr grau, ich bin ja weißhaarig und habe irgendwann entschlossen, dass ich mich erstens nicht färbe. Das habe ich nie gemacht, weil ich gedacht habe, den Krieg verlierst du, da alle 4 Wochen da was reinzuschütten. Und ich finde, aber das ist jetzt sehr individuell, ist einfach, wenn man weiße Haare hat, die durchaus viel besser sitzen als dunkle Haare, weil sie von der Substanz her fester sind, dass das einfach angenehm ist. So, das ist das eine. Das andere, diese Frage Verteidigung, hat mich immer interessiert. Ich habe Politik in München bei Professor Noack studiert und ich habe nie verstanden, nach 89, wie laissez-faire, also wie locker leicht wir über dieses Thema weggegangen sind. Nach dem Motto, der Kalte Krieg ist vorbei, wir haben uns alle lieb. Und für mich war es geradezu ein Geschenk, dass ich die Möglichkeit hatte, A, in den Bundestag einzuziehen und B, mich um dieses Thema zu kümmern. Ich greife wirklich auf etwas zurück und auf eine Thematik, mit der ich mich schon vor 40 Jahren während des Studiums in München beschäftigt habe. Und deswegen ist einfach ein interessantes Thema. So, und vielleicht würde es mir auffallen, wenn ich jetzt groß, schlank, barbusig und lange blonde Haare hätte, dass man sagen würde, oh, und die macht Verteidigung. Es soll aber auch Frauen geben, die in der Sicherheitspolitik sind, die diesem Klischee des Robusten, des Knabenhaften gar nicht entsprechen. Also es ist auch viel Klischee dabei. Mhm. Und ich habe eine tiefe Stimme, ich habe nicht so eine hohe Stimme wie die eine oder andere Kollegin. Aber ich habe nicht in den Spiegel geschaut und gesagt, wow, jetzt mache ich Verteidigung. Und der liebe Gott hat mich auch nicht auf diese Welt geschickt und mir zugemutet, schnell zu ergrauen, weil er sagte, du musst irgendwann mal in diesen Ausschuss. Und nein, das sind alles Zufälle.
Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Europawahlkampf. Jetzt gibt es ein Plakat, auf dem steht, die 3 wichtigsten Themen Wirtschaft. Und da war ich dann doch kurz verwundert und dachte, dass da jetzt nicht Sicherheit und Verteidigung mit draufsteht, ist doch interessant. Wie kam das?
Aber das ist interessant, dass Sie das weitergedacht haben. Sie sehen an meiner Hand, ich hatte nämlich eine Hand, die können wir jetzt hier nicht zeigen, dass ich aufgezählt habe, erstens, zweitens, drittens. Und zwar deswegen, weil, dass ich Sicherheit und Verteidigung vertrete, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt aber das große Thema Wirtschaft, was das umwebt. Denn wenn wir nicht sicher leben und uns nicht verteidigen bereit sind, werden wir den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, den wir bekommen haben, nicht verteidigen können. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine starke Wirtschaft, eine Wirtschaftswende, damit wir diese sicherheitsrelevanten Dinge überhaupt bezahlen können. Und deswegen haben wir das mal losgekoppelt, weil ich natürlich in diesem Wahlkampf nicht ausschließlich für Sicherheit und Verteidigung stehe, sondern für all das, was noch in Europa passiert, nämlich, dass Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin, übrigens als ehemalige Verteidigungsministerin, das ist spannend, das Thema Sicherheit nie auf hat kommen lassen. Die Wirtschaft knebelt mit Bürokratie und, wie ich es immer sage, indem sie Ameisen tätowiert, indem sie nämlich in alles reingreift, was die Wirtschaft nicht vertragen kann, also immer wieder Probleme bereitet. Und insofern haben wir das sozusagen rausgepickt weil es von großer Bedeutung ist, ob die Wirtschaft eine Chance hat, sich weiterzuentwickeln, ob der Mittelstand gesundet. Und insofern war das schon kein schlechter Move, dass Sie gedacht haben, die drei Dinge und dann kommt nur das und wo ist das andere? Sehr interessant, sehr fast psychologisch interessant schon.
Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Name fiel mal bei der Suche nach, wer könnte künftig Verteidigungsminister werden im letzten oder nach der letzten Wahl. Und Sie haben in einem Interview gesagt, wenn man Sie gefragt hätte, hätten Sie es gemacht. Jetzt rückblickend, sind Sie froh, dass Sie nicht gefragt wurden und dass Sie es vor allen Dingen dann auch nicht gemacht haben?
Also vielleicht vorneweg, das war nie ein Thema, das kam von außen, wurde das an uns herangetragen, weil ich war die Sprecherin für Verteidigung, wir waren mit an der Regierung, so, und dann gibt's ja immer so ein Tableau, wer könnte was machen. Ich wurde übrigens auch mal als Innenministerin gehandelt. Man hat mir einiges zugetraut. Das ist ja für die gesunde Eitelkeit, die jeder hat, ja mal per se nett. Ich hätte es gemacht, rückblickend, weil die Situation so schwer ist. Nein, ich hätte am Kabinettstisch sitzend, dem Kanzler, jetzt kommt das T-Wort, hätte schon bemüht, die Minister und Ministerinnen am Kabinettstisch davon zu überzeugen, dass wir der Ukraine alles geben müssen, was wir können. Wir aus dem Bestand der Bundeswehr, aber auch aus der Industrie. Und da wäre der Taurus dabei gewesen. Und da hätte ich, insofern ist der Kanzler wahrscheinlich froh, dass das Haus in seiner Partei geblieben ist, hätte ich darauf gedrungen am Kabinettstisch.
Naja, ich frage auch deshalb so ein bisschen, weil es natürlich viel schwieriger ist, wenn man Dinge fordert, wie den Taurus, wenn man in Regierungsverantwortung ist, als wenn man, sage ich mal in Anführungszeichen, nur den Verteidigungsausschuss leitet, weil man die Verantwortung am Ende nicht tragen muss. Und ich frage mich, ob, wenn Sie auch Kanzlerin wären, ob Sie das dann tatsächlich so machen würden, wie Sie es jetzt fordern.
Gut, also Letzteres ist für eine freie Demokratin Kanzlerin zu werden, ist jetzt wirklich außerhalb jeder Vorstellung. Dass ein Bundeskanzler in dieser Lage sehr ernsthaft sich Gedanken macht, was kann man machen, was nicht, das unterstelle ich ihm und das spreche ich ihm auch nicht ab. Es ist grundsätzlich eine politische Haltung, um die es hier geht. Jeder von uns, und ich lege für alle meine Kollegen im demokratischen Spektrum, nicht für die Linke, nicht für die BSW und auch nicht für die AfD, für die Demokraten meine Hand ins Feuer, dass sie sich sehr wohl viele Gedanken machen, was können wir fordern, was können wir umsetzen. Keiner macht das leichtfertig.
Jetzt reden wir seit Wochen über den Taurus. Die Menschen draußen können das kaum noch hören und es scheint mir auch ein bisschen so, als würde man sich sehr stark an diesem Taurus festbeißen. Gibt es was anderes, was Deutschland jetzt noch tun könnte?
Ja, Deutschland muss zwingend mit den Partnern zusammen Munition herstellen. Ein großes Thema. Deutschland, wie alle anderen Staaten, haben die Munitionsproduktion zurückgefahren, Munition verkauft. Das ist natürlich das Element schlechthin. Das muss hergestellt werden, da muss die Industrie schneller arbeiten. Das ist alles nicht profan, weil man muss dafür bestimmte Materialien haben, man muss Pulver haben, das muss erstmal trocknen. Aber das ist natürlich die oberste Priorität, sind Munition und dass die F-16, die Flotte der Flugzeuge, die wir nicht haben, die zusammengekommen ist, diese Koalition des Jagdflugzeuges, dass das bald an den Start geht. Da mussten die ukrainischen Piloten ausgebildet werden. Also da gibt es noch eine Menge, was wir tun können. Definitiv nicht nur den Taurus.
Verteidigungspolitik wird Ihr Thema bleiben, auch in Brüssel. Ich habe Sie am Anfang gefragt, was Sie in Berlin am meisten vermissen werden. Zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, auf was freuen Sie sich am meisten in Brüssel?
Dass es international ist, dass man die Sichtweise Deutschlands dorthin trägt, aber mit 26 anderen Staaten, deren Sichtweise nach Deutschland trägt. Ich glaube, wir müssen lernen, es betrifft uns alle, dass nicht wir alleine, wir spielen eine große Rolle, wir sind ein starkes Land, überhaupt keine Frage, mal die Sichtweise der europäischen Freunde zu haben, wie sehen sie uns und wie sehen sie diese Welt. Und nicht unsere Sichtweise ist alles erklärend. Und auf dieses Internationale, darauf freue ich mich.
Im Interview der Woche, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.